Der Bergpodcast.
Servus, willkommen zurück zum DAV Bergpodcast. In der letzten Folge ging es um Skitourenguru und den Realitätscheck in der Tourenplanung. Heute knüpfen wir daran an, aber einen Schritt grundlegender. Es geht um Risiko, Sicherheit und die Psychologie hinter Entscheidungen im Bergsport. Zu Gast ist Dr. Martin Schwirsch, Diplompsychologe, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und Psychotherapeut. Er begleitet seit Jahren die Sicherheitsarbeit des DAV. Im Gespräch geht es darum, warum Sicherheit durch Handeln entsteht, wie wir mit Unsicherheiten umgehen und warum klare Kriterien und rote Linien manchmal mehr bringen als das Gefühl, alles kontrollieren zu können. Los geht's!
Gut, dann würde ich sagen, start mal einfach. Ich habe durch viele technischen Weiterentwicklungen bei Ausrüstung oder auch bei taktischen Geschichten aktuelle Verhältnisse, die ich täglich überprüfen kann. Die Ausrüstung ist viel besser gesagt geworden als früher. Würdest du sagen, Bergsteigen in der Breite ist heute sicherer als vor 50, 60, 100 Jahren?
Das glaube ich auf jeden Fall. Man müsste vielleicht sagen, nicht unbedingt sicherer, aber sicherer gestaltbar. Weil die Sicherheit ja durch das Handeln der Leute entsteht. Aber es ist so, angenommen, ich würde mich jetzt zurückversetzen. Ich würde jetzt 60 Jahre zurückgehen und sagen, und jetzt will ich Bergsteigen gehen. Dann denke ich mir, oh Gott, ich habe ja so viele Möglichkeiten, es besser zu machen, allein schon vom Wetterbericht her. Ja, also der Wetterbericht ist mittlerweile so gut, dass man sich da richtig gut durchlavieren kann, wo die Gewitterzellen sind und ähnliches. Es sind ja Welten. Auch bei der Einschätzung der Lawinengefahr, dass man zumindest eine gute Datengrundlage hat und ein gutes geteiltes Verständnis, auch da ist viel passiert. Glaube ich schon, dass man das sagen kann. Die Frage ist halt, erreicht es die Personen, die unterwegs sind? Da kommen wir gleich zu dem Thema mit TikTok führt mich zum Schrecksee und ich habe halt die falschen Schuhe an, obwohl November ist. Aber das ist einfach ein anderes Thema, das wir ablösen müssen davon, sondern dass wir müssen sagen, wir sind für diejenigen zuständig, die das auch machen wollen, und denen wird sowohl an Informationen wie an Entscheidungshilfen wie auch an Ausrüstung viel, viel Besseres zur Verfügung gestellt. Was ist als vor 60 Jahren? Definitiv. Auch Ski, ja. Gott, oh Gott. Ich würde, ja. Also die Antwort wäre ja.
Ja. Oder die Entwicklungen, gerade bei der Lawinenkunde, wenn ich mir denke, was allein jetzt in den letzten 20 Jahren, haben wir ja selber betrachtet, das Lawinenmantra, Schneedeckenuntersuchung, also da ist mir auch immer Stück für Stück weitergekommen. Oder wenn ich mir denke, Sicherungsgeräte, was da auch bei Stichwort Halbautomaten passiert ist, also da hat sich ja schon jede Menge getan.
Unbedingt, ja.
Kann das aber auch sein, dass das auf der anderen Seite auch Menschen dazu verleitet, tatsächlich dann so ein bisschen nachlässiger oder risikofreudiger zu werden? Stichpunkt, ich denke mir über Lawinenrucksack ist auch, oder der Lawinen-Airbag ist ja auch oft so eine Diskussion, man sagt, ja, Leute werden ja dann vielleicht irgendwie einfach nachlässiger, naja, ich habe ja den Airbag dran, wenn was ist, spült es mich eh hoch und ist alles nicht so schlimm.
Ja, das wird immer behauptet, das kommt eigentlich, im Grunde kann man diese Hypothese bei jedem Tool oder Ausrüstungsgegenstand, der etwas sicherer machen will, kann man die ja ansetzen. Das hat man bei den ABS, beim Auto hat man das gedacht, allein schon beim Sicherheitsgurt beim Auto hat man es auch gedacht und so weiter und so fort. Und jetzt beim Airbag, da natürlich auch, weil man beim Airbag-Rucksack, da trägt man ein zusätzliches Gewicht hoch. Man muss sich auch kümmern, dass die Patrone voll ist oder wenn sie elektrisch ist, dass es aufgeladen ist und so weiter. Es gibt auch Hinweise, dass das so wäre. Das waren jetzt Studien, die so Online-Studien waren. Da haben Leute sich vorstellen sollen, sie tragen Airbag oder sie tragen keinen und haben dann eine schwerere oder leichtere oder risikoreichere Abfahrt oder weniger risikoreichere Abfahrt bekommen, online dargestellt. Und da kam das ein bisschen raus. Es gibt wieder andere Studien und da gehört auch unsere Skitourenstudie dazu, die das nicht belegen kann. Sondern es zeigt sich jetzt gerade bei dem Airbag-Thema, dass die Gründe, einen Airbag-Rucksack zu nehmen, ganz unterschiedliche sind. Am ehesten ist es wohl die Lawinengefahrenstufe, aber noch gar nicht die Riskantheit der Tour, die man dann wählt, sondern dass man eher eine schematische Entscheidung trifft. Ja, jetzt ist die Dreierstufe, nimm mir den Airbag, andere nehmen ihn immer, weil er gerade gepackt ist oder weil es halt irgendwie schick ist, weil er besser passt als der andere Rucksack. Es gibt ein Bündel von Ursachen, von Gründen dafür. Und man wird allgemein sicher sagen können, wenn ein neuer Sicherungsgegenstand, wenn der absinkt und zum allgemeinen gesellschaftlichen Gebrauch wird, dann kann er auch keine Risikobereitschaft mehr individuell erzeugen. Das wäre meine These und das, glaube ich, wird man auch sagen können. Deswegen läuft man da nicht Gefahr. Also man muss jetzt nicht sagen, die extreme Überzeichnung wäre ja, man darf es gar nicht entwickeln, weil die Leute sind dann quälig unterwegs wie vorher. Aber dem kann man entgegensetzen. Gehen wir nochmal zurück zu den vor 60 Jahren. Vor 60 Jahren waren die Leute auch schon wild unterwegs und das mit viel schlechterer Ausrüstung. Ja. Ja. Also, würde ich sagen, nein.
Ja, da ist schon was dran an der These, ja. Ja. Ich würde gerne auf den Begriff Risikomanagement zu sprechen bekommen. Also über den fällt man ja öfter drüber im Rahmen mit, wenn ich mir die AV-Ausbildung anschaue. Also es ist ja ein ganz zentrales Element, genau wie ein Risiko per se. Risiko gehört zum Bergsteigen dazu, ist ein zentrales Element. Das Risikomanagement ist aber auch ein großes Thema im BAV bzw. in der Ausbildung. Könntest du vielleicht zu diesem Begriff Risikomanagement ein bisschen was sagen im Rahmen der DAV-Ausbildung? Und dann finde ich noch spannend, es gibt ja Risikomanagement, also das Managen von Risiken, und dann gibt es ja auch eine Risikokultur, spielt im DAV ja auch eine Rolle, und den Begriff hört man auch öfter. Wie würdest du diese beiden Begriffe im Verhältnis stehen und wie ist es generell mit dem Risikomanagement in der DAV-Ausbildung?
Okay, ja gut, großes Thema. Jetzt fange ich erstmal mit den Begriffen an, mit dem Risiko und dem Management. Und ich fange ein bisschen von einer anderen Seite an. Jetzt, beim Bergsteigen ist das Risiko ja, oder das erste Risiko, an das man immer denkt, ist ja eigentlich Verletzung oder Tod. Es gibt natürlich auch noch andere Risiken, wie zum Beispiel, ich kann es vor den Augen meiner Kumpels beim Skifahren schmeißen und die lachen mich aus. Das gibt es auch noch. Oder ich versuche die Tour schon mit dem 30. Versuch zu klettern und ich bin wieder gescheitert. Das wären andere Risiken. Wir bleiben jetzt aber bei dem Zentralrisiko von Verletzung und Tod. Und da ist jetzt zunächst mal so, dass der Begriff des Risikos eine große Versuchung darstellt, weil er nämlich eine zugriffige Haltung hat, ich kann das Risiko dann aber auch irgendwie bewerten. Das heißt, der Begriff allein gibt mir schon ein bisschen so ein Gefühl, ein Risiko managen zu können, und schwupp beschäftige ich mich nicht damit, worum es da eigentlich geht, nämlich mit Verletzung und Tod, und das ist ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, dass der Begriff über die Abstraktion distanziert er mich ein bisschen vor dem, wo es am Leinlich geht, nämlich dass er bei dem Ding ums Leben kommen kann. Ja. Und beim Management ist es ähnlich, dass der Begriff des Management, der ist ja noch zugriffiger, der suggeriert mir auch, als wenn ich etwas manage, dann habe ich es im Griff. Das hat aber die Community, der Bergsteiger hat es schon erkannt, dass praktisch weder der Begriff des Risikos richtig trifft, noch der Begriff des Managens. Und deswegen hat man ja eigentlich gesagt, wir ersetzen Management durch Umgang und Risiko durch Unsicherheit. Und das finde ich einen sehr menschlichen und auch realistische Begriffe. Und wenn man das jetzt weiß, dass wir eigentlich nicht wirklich Risiken managen, weil Risiken den Berechenbarkeitsaspekt beinhalten, beziehungsweise tut man schon, ja, also die Skitourenguru-Daten, die berechnen Risiken, also im Definitionssinne auch, da komme ich jetzt dann gleich drauf. Aber im praktischen Sinne des Menschen, der ins Gebirge geht, der muss mit Unsicherheiten umgehen, die er da draußen vorfindet. Und wenn man das so sieht, dann bleibt man besser in Fühlung mit dem, worum es dann eigentlich geht. Wenn man das jetzt aber verstanden hat, dann kann man wieder von Risikomanagement sprechen und meint dann eigentlich Prozeduren. Ja, also Prozeduren, wie man zu Entscheidungen kommt. Und wenn man das immer im Hintergrund hat mit der Unsicherheit, glaube ich, dann habe ich auch nichts gegen den Begriff Risikomanagement. Man braucht ja da ist Umgang mit Unsicherheit ein bisschen dann umständlich. Das wäre sicher das entwickelte Vorverständnis, das im Alpenverein gelehrt wird und damit eigentlich schon sozusagen ein kultureller Hintergrund des Begriffs. Und damit muss man ja anfangen. Ja? Die Sprache ist ja schon ein Kulturausdruck. Und wenn ich weiß, okay, Risikomanagement, heißt, ich muss irgendwie Vorverständnisse und Umgänge und Begriffe haben, mit denen, wo ich mit anderen darüber reden kann, dann präge ich damit eine Risikokultur. Und das kann man dem Alpenverein schon zuschreiben, dass er da schon versucht, einen reflektierten Zugang hat und da auch auch dabei ist. Gerade weil er eben diese Ausbildung hat, hat er ja auch den Auftrag, da muss er das tun. Und dem, glaube ich, kommt, da wird er, glaube ich, ganz gut gerecht. So, das wäre der Begriff des Risikomanagements. Und bin ich ein bisschen zur Risikokultur übergegangen. Das ist ein Begriff, den hat jetzt der Kollege Bernhard Streicher den ja richtig ausgebaut. Und ich glaube, der ist auch der Einzige, der dazu auch geforscht hat. Und das meint im Grunde ein Set von Verhaltensweisen und ein Set von Hintergründen, von nicht beobachtbaren Annahmen, die irgendwie auf der Personenebene, auf der Gruppenebene und auch so gesellschaftlich jetzt vorliegen. Ja. Und ganz praktisch kann man schon sagen, die Risikokultur wird erzeugt durch die Art, wie Menschen mit Risiken umgehen kann auch hintertrieben werden. Gell? Also angenommen, es wäre so, man sagt, ja, man will den Vier-Augen-Check in der Halle haben, aber wir brauchen den, weil wir sind gut genug, ja, oder der wirkliche Experte macht das nicht, oder ähnliches, oder der braucht doch den Lawinen-Lagebericht nicht konsultieren, weil er hat ja eh schon verstanden, wie es ist und so weiter. Dann gibt es sozusagen eine Risikokultur, die gefordert wird, nämlich so dieses, geh mit so einer Haltung hin, dass du immer von vorne anfängst, weil nur so kannst du eigentlich dich dann von Ankereffekten befreien, dass du denkst, das ist so und deswegen muss ich nicht nachschauen, muss nicht aufgraben, weil ich das Ergebnis schon kenne. Und die Risikokultur wäre dann im Hintergrund und sagt, nein, das darfst du nicht. Du musst eigentlich bei jedem Ding von vorne anfangen. So wie ein Pilot eine Checkliste hat und auch wenn er sie auswendig weiß, er fängt beim ersten Punkt an und geht zum zweiten über. Das wäre die vorgeschriebene Risikokultur, wenn aber dann die Experten sagen, das legen wir zur Seite und machen es nicht, dann kommt eigentlich die gelebte Risikokultur. Und da ist es gut, diesen Begriff zu haben, der Risikokultur, um solche Unterschiede zu verdeutlichen. Aber gut, die Richtung ist eigentlich grundsätzlich schon mal die, dass man sagt, in unsicheren Situationen helfen uns nur gute Prozesse. Und die müssen wir auch einhalten.
Ich wollte gerade sagen, bei dem Stichwort, also die Zahlen bestätigen die Ansicht dann schon, wenn man immer wieder hört, bei Kletter, also auch Hallenunfälle, Kletterunfälle oder auch beim Skitourengehen, sind es ja gerade nicht die Beginner, sondern sind ja ganz oft irgendwo die Versierteren, die dann wahrscheinlich gerade eben von der Risikokultur her diese Checkliste einfach überspringen, weil man halt dann sagt, naja, ich habe die Erfahrung und bin da so routiniert, dass ja da genau dann oft auch Fehler passieren.
Das ist wohl schon so und da gibt es gerade vom Gigerenzer hier, das ist ein super Buch, ja, also hier der Gerd Gigerenzer, der wohl, da müsst ihr nochmal nachschauen, wenn ihr jetzt einen Artikel geschrieben hätte, dann würde ich jetzt da nachschauen, wo ich das da drin steht, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Einführung von Checklisten die Fehlerraten reduziert, egal in welchem Bereich. Ja. Man muss aber auch zugestehen, ja, dass es sowas gibt wie eine, Verinnerlichung von Checklisten. Ja, das heißt, du arbeitest vieles so halbbewusst ab, wenn du routiniert bist. Und das muss man gelten lassen, dass wir da sowas haben wie halbbewusste Entscheidungsverfahren, die du eigentlich mehr oder weniger, ohne sie zu reflektieren, abarbeitest. Das ist im alpinen Bereich und auch in anderen, muss man es gelten lassen, weil sonst würde man wieder den Fehler machen, dass man die Hilfestellung mit der Sache verwechselt. Ja? Also angenommen, jemand kann die Checkliste im Geiste abarbeiten, dann muss er sie nicht ankreuzen. Ja? Aber sonst hat man Papier und glaubt, dass das Papier die Wahrheit wäre. Aber das Papier ist eine Hilfestellung, um das andere zu machen. Das muss man auch wieder immer so sehen. Ja?
Richtig. Wir waren jetzt schon gerade bei so konkreten Unfällen. Ja. Wenn Unfälle analysiert werden, geben viele schon an, dass sie eigentlich schon auch davor wussten, dass irgendwas nicht richtig ist oder das, was sie dann tun, vielleicht auch nicht ganz richtig ist. Trotzdem kehren die Leute dann nicht um oder brechen ab oder hören an der Stelle auf. Woran liegt sowas, dass dann quasi Entscheidungen, die ich vielleicht rational schon irgendwie sage, oh, da habe ich jetzt kein so gutes Gefühl und trotzdem macht man dann weiter? Woran kann das liegen?
Ah, das glaube ich, kann es.
Würdest du sagen?
Ja. Gut, jetzt lassen wir mal die Frage des Vorgefühls, ob es sowas gibt. Das müssten wir jetzt. Lassen wir mal. Sprechen wir mal nicht von Vorgefühl, sondern wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir müssen uns in die Situation hineinversetzen, in der wir sind, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die wir unter möglichster Sicherheit treffen müssen, aber nicht treffen können. Ja? Dann haben wir grundsätzlich mal ein schlechtes Gefühl. Ja? Also dieses, man muss ja auch sagen, dieser Umgang mit Unsicherheit ist ja nichts Tolles, sondern es ist einfach eigentlich unangenehm. Da würde ich gern so ein Modell einführen, dass man unterscheidet zwischen der Entscheidungssituation, in der der Mensch ist im Gebirge, die zweiwertig ist, der kann nur gehen oder umdrehen, und der Entscheidungssituation in Bezug auf die Situation, die ist dreiwertig. Also es kann an einem bestimmten Tag nach menschlichem Dafürhalten lawinenbezogen sicher oder ganz unsicher sein. Das gilt zum Beispiel auch für Gewitterneigung. Ja, da kannst du sagen, ich habe jetzt hier irgendeinen Septembertag und es ist gar keine Gewitterneigung. Oder umgekehrt, die Front kommt um 11. Ja, und das sind dann keine schwierigen Entscheidungssituationen, sondern die sind einfach. Aber ich habe bei der Entscheidungssituation, nennen wir jetzt mal gelb, habe ich so einen Zwischenbereich, in dem ich es nicht genau weiß. Ja, und jetzt sind eigentlich alle Hilfestellung, die dienen dazu, gelb zu verwandeln in entweder es geht oder es geht nicht. Und das führt auch dazu, dass man dann sagt, na gut, da musst du prozessual entscheiden, du kannst mal bis zu der Scharte gehen, das ist auf jeden Fall mal machbar und dann kannst du ja immer noch umdrehen und so weiter. Also alle Hilfestellungen, die man hat, versuchen, gelb in rot oder in grün zu verwandeln, weil die Entscheidungssituation, die der Mensch hat, die ist zweiwertig. Und diese Differenz erzeugt alle, also diese von im Hang oder in der Wolke dreiwertig, beim Menschen zweiwertig, erzeugt alle Probleme. Und jetzt ist es so, dass verzögern, weitermachen, nicht richtig wissen, wie es geht und das schlechte Gefühl, den man hat, die werden eigentlich durch diese gelbe Situation bei dem Wunsch weiterzugehen, wird das erzeugt. Deswegen ist so ein Vorgefühl oder ein schlechtes Gefühl, ist im Grunde ein Kennzeichen, dass man in solcher Entscheidungssituation unterwegs ist. Das spürt man ja körperlich. Ja? Und man hat dann die große Sehnsucht, irgendwie zu sagen, ich will das jetzt irgendwie in Rot oder Grün verwandeln. Also zum Beispiel, Wetter ist unsicher und man wartet auf der Hütte, ob man startet. Ja? Was zum Beispiel, ich habe mich ziemlich mit dem Unfall bei der Otrut, der Arolla-Unfall, mit dem beschäftigt. Und da hat der betroffene Bergführer, der hat noch auf der Hütte gewartet, 20 Minuten. Worauf wartet denn der jetzt? Der wartet doch, dass irgendwie seitens der Situation eine Änderung eintritt, die ihm hilft, entweder jetzt gleich umzudrehen oder sicher loszugehen. Und das ist auch der Grund, warum man in so unsicheren Situationen vielleicht doch noch weitermacht, weil man sich denkt, naja, vielleicht kriege ich noch eine Information, vielleicht kann ich noch 100 Meter weitergehen und um die Ecke sehe ich dann, dass der Schnee doch nicht so stark zunimmt. Ja, vielleicht passiert irgendetwas, was mir dann hilft, dass ich dazu komme, und das wäre schon etwas, wo man dann sagt, da ist dann führt dann dazu, dass man eigentlich hofft, eine Entscheidungssicherheit zu bekommen. Weil entscheiden unter Unsicherheit, also rein abstrakt unsicher zu entscheiden, ist extrem schwierig, wozu es wieder wichtig ist, eine zweite Entscheidungsebene einzuführen. Jetzt wird es kompliziertes Gespräch, weil da habe ich relativ viel drüber nachgedacht. Ich hoffe, das wird jetzt deutlich. Angenommen, ich hätte nur praktisch das Entscheidungsziel weitergehen oder umdrehen. Ja? Und die Entscheidungssituation gibt mir aber keine klaren Signale, ob ich jetzt weitergehen oder umdrehen soll. Dann geht das nur, wenn ich in diese gelbe Situation eine Linie einziehe, die die Sache klar macht. Ja? Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ich habe eine Situation, wo ich weiß, da kommt Nebel und Sturm auf. Aber ich weiß nicht, wann er kommt. Ja? Und ich weiß nicht, wie lange das dann mich betreffen wird. Wenn ich sage, ja, jetzt schauen wir mal, ja, dann ziehe ich keine Linie in das Gelbe. Wenn ich aber sagen würde, okay, Nebel und Sturm, das kriegen wir schon hin, aber nicht länger als eine Stunde. Ja, weil sonst kühlen wir aus und so weiter. Oder wir dürfen auf keinen Fall an der und der Passage im Nebel sein. Ja, oder wir müssen den Nebel vermeiden, weil das und das. Ja, dann würde ich anfangen, ein zweites Ziel einzuführen, nämlich nicht nur geht oder geht nicht, sondern ein bestimmtes, wie soll ich sagen, Expositionsziel. Eine bestimmte Exposition nehme ich zu. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich irgendwie gehen und sagen, naja, jetzt ist der Nebel schon da. Jetzt sind wir sicher 2 Stunden im Nebel unterwegs und wir haben gesagt, das wollen wir nicht, weil wir haben eine Stunde festgelegt. Dann hätte ich in Gelb eine zweite Struktur eingebaut. Und die würde helfen. Ja? Und das ist aber wieder, das bedeutet wiederum, dass man sozusagen das Gefahrenziel, also die Gefahr wäre, ich bin jetzt lange im Nebel unterwegs oder es ist schon ziemlich zugezogen vom Gewitter, ich bin aber trotzdem noch draußen unterwegs. Ja? Dass ich das so klar wie möglich versuche, dass ich da dieses Gelb mit einem anderen Ziel auflöse. Das andere Ziel ist dann nicht mehr, wir kommen an oder wir kommen nicht an, sondern wir haben festgelegt, wir wollen nicht länger als eine halbe Stunde im Nebel sein. Ja, das wäre dann eine Hilfe, um dieses Dilemma aufzulösen. Und ohne das ist man sozusagen in einem entscheidungsmäßigen Blindflug unterwegs. Das ist jetzt auch keine neue Erfindung, weil Umdrehzeiten sind genau das. Ja? Und die waren ja auch nicht eingehalten. Also sie waren schon auch eingehalten, aber manchmal waren sie auch nicht eingehalten. Aber was Besseres hat man nicht als so ein zweites Ziel, das klar beantwortbar ist. Das kann man, wenn man das nicht hat, dann hat man auch kein Kriterium, ob man angekommen ist. Wenn man es hat, dann hat man Kriterium und dass man rote Linien überschreitet, das kennt man ja aus vielen Lebensbereichen. Es ist halt dann so. Aber man weiß es zumindest, dass man es tut.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt, das ist ja ein entscheidender Unterschied.
Das ist der entscheidende, um den geht es. Dass Menschen frei sind und dann sich selbstgesetzte Grenzen dann sich nicht dran halten, so be it.
Ja. Ja. Bringt mich zu der nächsten Frage. Faktor Mensch und Persönlichkeitsmerkmale. Welche Rolle spielt denn irgendwie deiner Meinung nach sowohl bei Unternehmungen an sich, aber dann auch letztlich dabei, solche Entscheidungen dann irgendwo zu treffen oder von diesem diffusen Bild in eine konkretere Entscheidung zu kommen? Welche Rolle spielt da die eigene Persönlichkeit oder auch eine Gruppendynamik? Also ich sage nur Stichwort junge Männer, das hört man ja öfter, dass sagt, ja, warum ist jetzt wieder, hier ist was passiert, die sind einfach risikofreudiger, die wägen nicht genug ab, Frauen hätten ein anderes Risikomanagement, Risikoverhalten, hört man immer wieder. Ist da aus psychologischer Sicht tatsächlich was dran oder ist es doch dann zu individuell, um solche Stereotype herbeizurufen sozusagen?
Also grundsätzlich ist so der Glaube, dass die Dinge gut ausgehen, der ist in der Jugend einfach stärker als im Alter. Das ist so. Man sieht einfach mehr, wenn man älter wird und dann hat man diesen Glauben nicht mehr. Das Zweite, was junge Menschen auch haben, sie haben einfach die Erfahrung gemacht, dass ihr Körper immer funktioniert. Also ja, die, das ist, ist ja, es, da passiert es nichts, was schief geht. Sie können sich immer darauf verlassen, dass sie sich irgendwie rausretten. Und dann haben die schon ein starkes Kontroll, ein stärkeres Kontrollerlebnis wie jemand, der 60 ist. Definitiv. Das hat noch gar nicht mit der Persönlichkeit zu tun, sondern mit Erfahrung, aber auch mit der Physiologie. Ja? Dann haben sie auch diese geringe Erschöpfbarkeit und irgendwie, das ist so. Das nächste hat, glaube ich, wieder damit zu tun, und das ist jetzt eben wieder Risikokultur, wenn du bestimmten Communities angehören willst, dann ist es wichtig, dass der Helm eine bestimmte Farbe hat und die Sonnenbrille das und das, aber es ist auch wichtig, dass du die Tour X gegangen bist oder die Rinne Y gefahren bist. Das ist immer schon so gewesen, ja. Und das hat, glaube ich, auch nichts mit der Persönlichkeit zu tun, sondern mit einer bestimmten Risikokultur, der man, die man dann auch für normal hält in der Community, wo man sich bewegt. Ja, da bewegt, ja, wenn jetzt jemand American Football spielt, dann ist es normal, dass der praktisch nach jedem dritten Spiel irgendeine Verletzung hat. Ja, jemand anderer wird sagen, hey, was ist denn das für eine komische Sache, dass man da irgendwie, warum geht man dieses Risiko von Verletzungen ein und so. Jetzt wäre eher die Frage, gibt es Persönlichkeitsstrukturen oder problematische Persönlichkeitsstrukturen, die so gewisse Verführbarkeit haben, dass man sich da, die würde es schon geben, also wenn man jetzt von der Störungsperspektive drauf schaut, aber mit der kommt man, also jetzt mal, wenn ich jetzt rein psychiatrisch denke, ja, dann würde man sagen, ja, man könnte jetzt irgendwie zwei Persönlichkeitsstörungen, also richtig Störungen, ja, könnte man nehmen, man könnte sagen, ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung hat den, die solche Menschen müssen sich in starke Reizumgebungen begeben, um sich regulieren zu können. Da können sie extrem unangenehme Affekte und Spannungszustände regulieren, weil die Reizumgebung so stark ist, dass sie da quasi in einer gewissen Hinsicht zur Ruhe kommen, und das Bergsteigen offeriert genau das, ja. Vor allem das Extremere, da ist es nicht das Laufen am Forstweg, das reicht da nicht, da ist die Reizumgebung zu schwach. Und das andere wäre, und das hat wieder ein anderer Kollege von mir, der Manfred Ruhrs, versucht nachzuzeichnen, dass Menschen, die im Grunde ein instabiles Selbstbild im Sinne des Narzissmus haben, die also ein Anerkennungsthema haben, also der, die für die Anerkennung ganz wichtig ist, die finden im Bergsport natürlich eine eng geschnürte Community, und damit auch können sie dem Anerkennungsthema dann nachgehen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass uns das wirklich weiterführt, so zu denken, sondern ich denke das Thema eher von der anderen Seite her, nämlich von der Chance, die der Bergsport bildet, auch für junge Menschen, die ja sich als Persönlichkeit entwickeln müssen, und die müssen Spannung regulieren lernen, die brauchen auch Anerkennung. Also das sind ja diese Themen, die muss man nicht so sehr von der Störungsperspektive anschauen, sondern von der Entwicklungsperspektive. Und da sind wir froh, dass es so eine Community gibt und dass es den Bergsport gibt, und dann kann man das lernen und darüber hinaus dann sich entwickeln. Die Perspektive müssen wir einnehmen.
Aus psychologischer Sicht, die Lust am Risiko, gibt's die? Oder ist das einfach immer eine Begleiterscheinung, man nimmt Risiko halt billigend in Kauf? Oder ist tatsächlich auch, würdest du sagen, gibt's auch definitiv diese Lust, am das Risiko per se einzugehen?
Das glaube ich jetzt eher nicht, sondern weil das Risiko als Risiko ist ja was Abstraktes, ja. Also jetzt würde jetzt niemand sagen, mich fragt ja niemand oder dich auch nicht, ja, also können wir nicht etwas tun, wo die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lawine abgeht, ein bisschen größer ist. Ja, ist, niemand macht das, ja. Gell? Sondern, oder auch sagen, ja, ich würde gerne mal Lawinensurfen probieren oder ähnliches. Sondern ich glaube, es ist eher das, was du sagst, dass es irgendwie, es wird billigend in Kauf genommen für einen Gewinn, der nicht anders erreichbar wäre als über das Risiko. Möglicherweise ist es schon so, aber auch das bezieht sich jetzt nicht auf so Lawinen- und Gewitterrisiko. Also es mag schon Leute geben, die dann sozusagen sagen, es war toll, dass ich das Gewitter irgendwie überstanden habe, aber da wird man ja kein Managementgefühl kriegen. Ja? Man kann jetzt höchstens sagen, ich bin eine super steile Wand gefahren oder einen Hang gefahren und ich habe jeden Schwung souverän gemacht. Ja? Dann war die Gefahr, dass man da abstürzen kann, die war dann jetzt schon wichtig, um daran Sicherheit zu entwickeln. Aber das wird jetzt nicht gemacht, weil man sagt, ja, das ich mache, weil es schief gehen kann, sondern man sagt, ich mache es, weil ich darin mich bewähren kann, dass es eben nicht schief geht. Also ich muss quasi, ja. Ich brauche praktisch die Gefahr, um Sicherheit herzustellen.
Ja, ja. Was würdest du sagen, das wäre jetzt auch schon meine letzte Frage. Wir haben ja anfangs begonnen damit, dass wahnsinnig viel sich getan hat bei der Technik, bei der Ausbildung. Trotzdem dieses jahrelang selbst Erfahrungen machen, an diesen Erfahrungen auch schlechte Erfahrungen machen, da sich gut einpegeln zu können, also wirklich das aus der Praxis lernen, was würdest du sagen, welchen Anteil, wie hoch ist das zu schätzen bei aller neuen Technik und tollen Materialien, dieses wirklich, was ich mir über Jahre lang an Erfahrungsschatz aufbaue, wie entscheidend ist das dann letztlich auch beim Umgang mit Risiko? Also so ein bisschen ist es ja dann schon auch dieses Gefühl, oder wenn man dann doch denkt, vielleicht ist es doch irgendwo der Instinkt oder dieses Bauchgefühl, dann doch vielleicht auch intuitiv manchmal Dinge zu tun oder nicht zu tun, kommt ja, glaube ich, auch aus so einem, was man über Jahrzehnte irgendwo, habe ich schon mal erlebt, dass man das quasi mit einfach mit der Erfahrung abgleicht.
Ja, ja, unbedingt.
Ich würde jetzt behaupten, ja, ja. Sehr hohes Gut ist tatsächlich.
Ja, ja, ja. Ich würde sagen, ja, das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und also für mich persönlich ist auch so, mir ist es doch viel wichtiger, statt irgendwie Ziel A zu erreichen, Ziel A auf gutem Weg zu erreichen. Oder zum Beispiel es souverän zu erreichen. Ich habe jetzt nichts davon, wenn ich sage, wow, gut gegangen ist gut gegangen, aber ich war auf dem Gipfel, immerhin oder so. Sondern wenn es irgendwie gerade so knapp gut gegangen ist, dann vergällt es irgendwie eigentlich das Erlebnis. Also das ist so meine Entwicklung, dass der Prozess irgendwie ein gutes Ziel ist. Ein Ziel ist nur gut, wenn es auch mit einem guten Prozess erreicht worden ist. Wenn ich sage, okay, ich habe das im Griff gehabt und so und habe das eigentlich einigermaßen eingeschätzt, das hat mir jetzt nicht so viel überrascht oder das, was mir überrascht hat, da war ich gut vorbereitet oder Ähnliches. Dann habe ich das Gefühl, ich bin ein selbstwirksamer Bergsteiger. Jetzt, was aber auch ist, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es geht immer die Frage, was kann man denn wirklich besser im Vergleich zu jemand, der weniger Erfahrung hat? Ja? Und das muss man wahrscheinlich total auseinander differenzieren. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand, was weiß ich, 1000 Skitouren gemacht hat, dann läuft der so viel leichter wie jemand, der seine 100. gemacht hat. Der verbraucht im Grunde viel weniger Energie. Oder beim Klettern kann man mit Routine und Bewegungserfahrung so viel machen, aber da sind wir nicht beim Risikothema. Ja. Jetzt bei so einem Gefahrengefühl der Kriegen, da glaube ich auch, dass das, da bin ich überzeugt davon, dass das, also das Gebirge als Gefahrenraum konkret wahrnehmen zu können, da hat man auch einen riesen Vorteil gegenüber jemand, der frisch anfängt. Der frisch anfängt, der fürchtet sich an den falschen Stellen, ja, und die wirklichen Sachen, die dann gefährlich sind, die übersieht er, während du viel besser eingenordet bist, auf was du schauen musst. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Ja? Man lässt Menschen auf Hänge schauen, und die Unerfahrenen sind ziemlich unsicher, wo sie hinschauen sollen, während die Experten, die das länger machen, genau wissen, wo die lawinengefährdeten Hänge denn überhaupt sein können. Genau da schauen sie hin. Also das ist etwas, was auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt ist. Was das Management wiederum ist, ist jetzt nicht so, dass man immer sagt, ja, ich kann das jetzt viel besser, so geht's mir ja. Ich bin ja mit jungen Leuten unterwegs und die schauen mich an, ist der Hang gefährlich, ja? Und ich stehe da und denke mir, ich weiß es nicht so viel besser wie ihr. Ja? weil die Risikosituation wieder so schwer zu entscheiden ist, ja, weil eben die Unsicherheit ist so. Ja. Man könnte dann schon sagen, man gewinnt eigentlich Sicherheit darin, wo man sich zu Recht unsicher fühlt. Also man verwandelt Ahnungslose in informierte Unsicherheit. Das wäre der Gewinn. Wenn man es in einem Satz sagt. Aber das klingt nach wenig, aber ich glaube, es ist viel.
Ja. Aber da steckt viel drin.
Ja.
Das war unser Gespräch mit Dr. Martin Schwirsch über Risiko und Psychologie im Bergsport. Wenn du aus der Folge eine Sache mitnimmst, dann vielleicht die. Entscheidungen entstehen selten im eindeutigen Grün oder Rot. Oft sind wir im Gelbbereich. Und genau dann helfen klare Kriterien, die dich ins Handeln bringen. Zum Beispiel vorher festgelegte Umkehrpunkte, Zeitgrenzen oder persönliche rote Linien, statt auf einen Moment zu warten, in dem plötzlich alles eindeutig wirkt. Wenn dir dieses Format gefällt, sag uns gern Bescheid per Kommentar, Nachricht oder Bewertung in deiner Podcast-App. Dann wissen wir, ob wir mehr Folgen in dieser Art ausspielen sollen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Der Berg-Podcast.